Nico Hofmann, Sie sind Deutschlands erfolgreichster Fernsehproduzent. Sie gelten als Workaholic und haben mehrere hundert Fernsehfilme produziert. So ganz genau habe ich das nicht rausgefunden, aber ist auf alle Fälle im hohen dreistelligen Bereich. Außerdem sind Sie seit diesem Jahr Intendant der Wormser Nibelungen-Festspiele. Wann sind Sie mal richtig zufrieden?
Ja, wann bin ich zufrieden? Ich bin manchmal dann zufrieden, wenn etwas gelingt. Ich war vor 14 Tagen zufrieden, weil wir einen Riesenerfolg in New York hatten mit unserer neuen Serie Deutschland 83 über einen jungen DDR-Spion. Und als ich dann die New York Times-Kritik immer im Hotel aufgeschlagen habe, das sind dann so Momente, wo sie zufrieden sind. Ich war auch zufrieden, weil die Süddeutsche auf einer ganzen Seite einen meiner Lieblingsfilme, den wir jetzt gerade auf dem Münchner Filmfest präsentiert haben, in den siebten Himmel gehoben haben. Und ich bin hoffentlich glücklich, wenn dann die Wormser Nibelungenfestspiele mit der Premiere beginnen. Also da ist schon ein gewisser Druck drauf und gibt Momente der Zufriedenheit dann.
Andersherum, Sie nehmen sich selten mal eine Auszeit und sind, wenn Sie nicht produzieren oder Festspiele leiten, immer auf der Suche nach neuen Filmstoffen. Was treibt Sie an?
Also ich glaube, das ist ein ganz starker journalistischer Impuls. Also ich komme ja aus einer Journalistenfamilie. Ich bin im Übrigen auch so ein bisschen das Ziehkind des damaligen Südwestfunks. Also meine ganzen ersten Fußstapfen sind eigentlich in Baden-Baden passiert. Also das ist schon eine Prägung. Also ich sage das deshalb, weil der Südwestfunk damals eine extrem journalistische Prägung hatte. Auch eine literarische. Leute wie Peter Schulze-Rohr waren noch aus der Precht-Schule.
Einer
der großen Tatort-Erfinder und einer der großen Regisseure und großen Fernsehspielchefs, die wir in diesem Land haben und hatten. Also das ist schon meine Prägung und meine Heimat. Und auch das Elterliche drückt sich immer wieder durch. Meine Eltern, trotz hohen Alters, schauen ja all diese Filme, geben auch Impulse, geben auch Ratschläge. Ich bin ein heftiger Zeitungsleser jeden Tag. Also ich finde auch jeden Tag was Neues. Es hört nicht auf.
Aber wo kommt die Energie her?
Ja, die Energie kommt von einem großartigen Team im Hintergrund. Das bin ja nicht ich allein. Das sind ja im Grunde genommen bei der UFA insgesamt über 70 Menschen, die mir da helfen. Das ist ein bisschen wie auf dem Fußballplatz. Also je besser die Mannschaft, je größer ist der Trainer auch ständig energetisch angetrieben. Also das kommt aus mir und es kommt aber auch aus den Menschen, die um mich herum mit mir arbeiten. Das ist ganz wichtig.
Ich finde das jetzt sehr nett und kollegial, wie Sie das formulieren. Aber ich mache nochmal einen Versuch. Es wirkt ein bisschen rastlos auf mich.
Also die Rastlosigkeit stimmt absolut. Sie erwischen mich heute auch. Ich komme gerade aus dem dritten Arzttermin, weil ich jetzt wirklich mal Bandscheibenprobleme ohne Ende bekommen habe. Das äußert sich dann im Körper. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das war im Grunde genommen immer schon so. Also ich war, glaube ich, als Regisseur, da habe ich mich als Regisseur tagelang austoben können. Also ich tue es jetzt als Produzent. Ich habe in meiner Regiezeit damals beim Südwestfunk auch 3, 4 Riesenprojekte im Jahr gestemmt, mit jeweils 30 Drehtagen sind sie genauso viel energetisch unterwegs. Das steckt in mir drin, das macht ja auch Spaß. Ich treibe es allerdings immer zu weit und dann muss immer quasi so eine körperliche Schutzfunktion wieder kommen, die so ein Warnsignal schickt. Aber es ist eine Getriebenheit, da haben Sie recht. Ja.
Einer Ihrer Mentoren und Förderer war Bernd Eichinger, auch Produzent und Regisseur, jemand, der den deutschen Nachkriegsfilm entscheidend geprägt hat. 2 Jahre waren Sie für ihn als Berater tätig. Der Eichinger, das war nun auch jemand, der an beiden Enden gebrannt hat sozusagen. Und er ist ja dem auch am Schluss, wenn man so will, erlegen mit einem frühen Tod. Mhm. Wie denken Sie darüber?
Ich habe ja für den Band nicht nur als Projektberater gearbeitet, ich habe richtig Regie für ihn gemacht. Ich habe damals Es geschah am hellischen Tag gemacht, das Remake mit Heino Fersch und der wunderbaren Barbara Rudnick, die auch viel zu früh gestorben ist. Ich glaube, der Riesenunterschied, ich habe ja beim Band das wirklich beobachten können. Also man kann ja im Nachhinein wirklich sagen, das waren Exzesse. Also das waren ja, also da bin ich weit davon entfernt. Also das waren wirklich auch alkoholische Exzesse. Man saß dann wirklich abends im Italiener und es endete keine Nacht vor 3 Uhr. Also ich habe den Bernd unzählige Male bis noch zu seinem eigenen Bett begleitet. Also wenn Sie zu mir sagen, ich bin getrieben, dann würde ich sagen, Bernd Eichinger war da nochmal 3-mal so viel getrieben. Bernd war auch ein starker Raucher. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin auch überhaupt nicht für Alkohol empfänglich. Also da bin ich sehr sorgsam mit mir selbst. Das unterscheidet mich auch. Aber ich muss Ihnen sagen, mich hat der Tod von ihm sehr getroffen. Im Übrigen war der Tod, ich bin ja jahrelang mit ihm befreundet geblieben. Der Bernd ist wirklich gestorben am glücklichsten Moment seines Lebens. Er hatte endlich die Frau seines Lebens. Man kann wirklich sagen, den Lebensmittelpunkt seines Lebens zwischen Los Angeles und München. Wahrscheinlich ist es sogar ein Tod, den er sich irgendwo gewünscht hat, in seinem Lieblingslokal in Los Angeles umzufallen. Aber natürlich hat einem das ungeheuer getroffen. Mhm. Genauso übrigens wie jetzt vor einem Jahr der viel zu frühe Tod, mit dem ich auch sehr befreundet war, von Frank Schirmacher. Das war auch was, was mich wirklich umgehauen hat, dass der Frank in dem der ist im gleichen Alter wie ich. Wir haben noch eine Woche vorher zusammengesessen und telefoniert. Das sind so Einschläge, die näher kommen. Der Frank hat auch an beiden Enden gebrannt als Journalist, muss man sagen. Das haut dann wirklich einem selbst um, weil man denkt, das kann nie passieren bei diesen wirklich tollen Leuten, aber zweimal hintereinander ist es dann passiert.
Angefangen haben Sie als Regisseur, haben aber dann 1998 Ihre eigene Produktionsfirma gegründet und sind seither Produzent. Heute leiten Sie als Geschäftsführer die Produktionsfirma Ufa Fiction. Und Sie betonen, produzieren, das sei eine höchst kreative Tätigkeit. Was daran ist kreativ?
Ja, es ist ein Außenstehender, kann sich das nie vorstellen, aber im Grunde genommen ist es ein bisschen wie der Dirigent mit dem Orchester. Sie müssen als Produzent, wenn Sie gut sind, wirklich von allen Dingen eine Ahnung haben. Also Sie müssen von Regie eine Ahnung haben, von Drehbuchschreiben, von Musik, von Schnitt im Schneiderraum, von Dramaturgie, von Bewerbung des ganzen Programms. Was mir unheimlich hilft, ist in der Tat meine lange Ausbildungszeit, kann man wirklich sagen, beim Südwestfunk. Mir hilft unheimlich, dass ich über 20 Jahre das Gewerbe des Regisseurs wirklich selbst ausgefüllt und ausgeführt habe. Das hilft mir im Dialog mit allen Kreativen. Aber sie stimulieren als Produzent das komplette Projekt. Also sie entscheiden ja, wer macht Regie, wer schreibt das Buch, was ist das Thema. Sie gehen in den Schneideraum, sie bestimmen die Kamera. Sie haben quasi unheimlich viele Einflugschneisen, um so ein Programm zu perfektionieren. Ich nutze die natürlich auch ganz, ganz massiv. Aber das macht einen guten Produzenten aus. Und da war auch jemand wie der Bernd beispielhaft. Bernd war auch jemand, der in all diesen Teilbereichen wirklich Ahnung hatte und deshalb auch einen riesigen Respekt hatte bei allen Kreativen. Und da unterscheidet sich übrigens auch die Spreu vom Weizen. Also das können nicht wirklich viele.
Sie haben den Fernsehmarkt seit 1998, also Gründung der Produktionsfirma Teamworks, regelrecht aufgerollt in Deutschland. Häufig mit zeithistorischen Themen. Sturmflut, 26 Millionen Zuschauer. Dresden in über 100 Länder verkauft. Dann Mogadischu, Hindenburg, der Untergang der Laconia. Das haben Sie zusammen mit der BBC produziert. Oder, das ist wohl Ihr größter Erfolg bislang, Unsere Mütter, Unsere Väter, Dreiteiler im ZDF. Dazu kommen dann Formate wie die Donna Leon-Reihe oder zuletzt die Verfilmung von Noah Gordons Medicus. Die Fernsehspiele sind häufig Quotenrenner und es heißt, sie betreiben jeweils passgenaue Marktforschung für die jeweilige Zielgruppe. Auf die Gefahr hin, dass ihre Konkurrenten zuhören. Wie geht das?
Ja, das wird immer so von Journalisten weitergetrieben. Ich habe das in der Form gar nicht gesagt, dass ich Marktforschung mache. Ich habe mal sehr deutlich gesagt, mich interessiert die Reaktion des Publikums. Da bin ich ja jetzt nicht der Erfinder der Weisheit. Das macht der Kinoverleih seit über 30 Jahren in dem Land, dass die Filme vorgeführt werden. Testvorführung, also die testen das. Wir sitzen jetzt hier in Mainz, wir haben den Medicus hier in Mainz getestet, direkt am Bahnhof in dem großen Kino. Das war die allererste Vorführung vom Medicus, da werden danach Fragebögen ausgeteilt mit sehr differenzierten Fragen. Das ist ein bisschen wie Wahlforschung, um wirklich rauszukriegen, wo der Film in einem Rohschnitt war das damals eventuell noch hängt, ob er wirklich 100% funktioniert. Und das mache ich im Fernsehspielbereich, das ist vielleicht das Unikum oder das Neue, das habe ich im Fernsehspielbereich, wo es noch niemand in der Form gemacht hat, auch angefangen. Also ich habe dann wirklich angefangen, ich nehme es mal Unsere Mütter, Unsere Väter, das wurde etwa 4, 5 Mal, bis es fertig war, in großen Sälen mit 200, 300 Leuten getestet, um rauszukriegen, wie gewisse Strukturen funktionieren. Es waren lange Abende, weil es ging ja dann, wenn Sie wollen, 4,5 Stunden, 5 Stunden lang. Aber da bin ich einfach interessiert an der Reaktion vom Publikum. Und zwar nicht, um die Sachen weich zu spülen oder irgendwie gefälliger zu machen, sondern teilweise, um sie zu radikalisieren und teilweise auch zu sehen, wie weit gehen die Zuschauer mit. Also ein gutes Beispiel war übrigens auch ein großer Erfolg für die ARD Nackt unter Wölfe, die Innenbetrachtung von Buchenwald vor etwa 8 Wochen, was bis an die Schmerzgrenze ging, auch was man gesehen hat, wo viele unsicher waren, macht ein Publikum das mit. Es war aber ohne jeden Voyeurismus, es war sehr authentisch. Und siehe da, es hat nicht nur das Publikum mitgezogen, sondern auch die vielen jungen Zuschauer, die normalerweise gar nicht mehr in der ARD sind. Wir hatten einen Marktanteil bei den Jungen von fast über 15%. Und das sind dann Dinge, die sie im Vorfeld schon durchaus rauskriegen, indem sie den Film, den haben wir auch etwa 7, 8 Mal vorgeführt, um ihn zu verfeinern, aber den Film beispielsweise, um ihn deutlich radikaler zu machen.
Ich habe mal gelernt, man soll die Zuschauer oder Zuhörer nie unterschätzen. Sie kriegen alles mit, können es aber vielleicht nicht ausdrücken. Wie rufen Sie das ab, dass Sie die Information trotzdem bekommen?
Also Sie bekommen ja in meinem Gewerbe mittlerweile eine Einschaltquote, die Ihnen bis ins letzte Detail aufschlüsselt, wer das Programm geschaut hat. Also ich kann Ihnen bei jedem Programm die Bildungsschicht, das Niveau der Zuschauer, männlich, weiblich, jedes Alter. Sie können mich jetzt fragen, wie viel 8- bis 14-Jährige haben diesen, jenes Programm angeschaut. Man kann jetzt sagen, sehr schrecklich, dass das geht. Sie wissen auch, dass es im Radiobereich und im Printbereich genauso benutzt wird. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste damit. Es ist eine interessante Auskunft jeweils und jedes Mal. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Zuschauer sind viel, viel interessierter, wesentlich intelligenter und wesentlich genauer und wesentlich aufnahmefähiger, als der Markt breithin dauernd behauptet, sie wären es nicht. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn diese These kommt, je dümmer, je besser und je mehr Quote, dann, das stimmt alles überhaupt nicht mehr. Man kann drüber reden, welches Publikum in welchem Programm sich dann wiederfindet. Ne? Sie haben ja die ganze Auswahl jeden Abend von 40 Millionen, die schauen können. Aber meine große Freude besteht darin, ich nehme jetzt mal unsere Mütter, unsere Väter, dass wir 7,5 Millionen Zuschauer haben. Mit der Wiederholung liegen wir bei weit über 10 pro Teil. Wir reden jetzt von 30 Millionen Deutschen, die drei Teile mittlerweile gesehen haben. Das ist mehr oder weniger jeder zweite deutsche Erwachsene. Und eine hohe Bildungsschicht, aber auch Leute mit einer mittleren Bildungsschicht haben das Programm gesehen. Und es ist ein Austausch in Familien gewesen. Und das macht mich stolz, wenn so ein Programm eine möglichst große Gruppe von Menschen erreicht und es auch zu einer Diskussion kommt.
Die Zeit hat über Sie geschrieben, Sie seien ein Feingeist mit Gespür für Massengeschmack. Quote ist nicht alles, aber ohne Quote ist alles nichts. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, bedingt würde ich es unterschreiben, weil in der Tat sind Fernseharbeiten dermaßen teuer. Ich würde mich schon hinterfragen, wir geben ja da Millionen aus. Also ein Film wie Unsere Mütter, Unsere Väter in den drei Teilen liegt bei mittlerweile 14,8 Millionen Euro Produktionskosten. Also wir schließen ja mittlerweile auch international auf. Es ist ein Film, der bestverkaufte Fernsehfilm ever ist. Also Unsere Mütter, Unsere Väter liegt jetzt bei 109 Länderverkäufen. Das hat es noch nie gegeben. Es liegt natürlich auch an der Produktionsmethodik. Das ist einfach mindestens genauso gut ist, wie die Amerikaner produzieren. Und wenn ich dann jetzt auf dem Standpunkt stehen würde, ja gut, reicht mir dann aus, wenn es 1 Million gucken in Deutschland, würde ich sagen, ich hätte jetzt jeden deutschen Zuschauer mit 1.400 Euro alimentiert. Ob das jetzt mein Wunsch ist, garantiert nicht. Ich wünsche mir das Publikum. Ich tick da ein bisschen fast sogar wie Kai Dickmann von der Bild-Zeitung, weil ich wünsche mir die Debatte, also ich wünsche mir auch die Polarisierung. Also ich will gar nicht gefällig sein. Ich wünsche mir ein möglichst großes Publikum in der Diskussion. Und Unsere Mütter, Unsere Väter hat eine 4 Wochen lange Diskussion mit Spiegel, Titelbild. Also ich könnte Ihnen das hinlegen, es geht 2 Meter hoch, die Presseberichterstattung. Günter Jauchson, das Sender, wo es ein ZDF-Programm war, weil die Menschen das Thema so interessiert hat. Und das ist das, was mich begeistert und mich übrigens auch so wach hält oder auch begeisterungsfähig hält, weil ich dann immer wieder merke, dass es moralisch auch bei den Menschen unheimlich viel bewirkt. Übrigens auch eine Diskussionskultur. Ich liebe diese Kontroverse und ich liebe auch die Auseinandersetzung. Ich finde, wir sind viel zu sehr in so einer Konsenskultur mittlerweile angekommen. Also Fernsehen muss manchmal aufbrechen. Ja, das hat Fernsehen früher übrigens jede Woche gemacht. Das haben wir völlig verlernt in dem Bereich.
Jetzt ist der Titel so oft gefallen, Unsere Mütter, Unsere Väter. Jetzt müssen wir vielleicht der Hälfte der Deutschen, die das nicht gesehen haben, vielleicht nochmal kurz sagen, worum es geht. Also es geht um die Lebensgeschichte von jungen Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Und hauptsächlich spielt das an der Ostfront und die Männer sind Soldaten geraten, Kriegswirren und so weiter. Nun ist es ja von der Idee bis zum fertigen Film häufig eine Dauer von mehreren Jahren, bis das fertig ist. Woher wissen Sie, dass die Idee so lange frisch bleibt?
Das ist offensichtlich die wirkliche Kunst, weil Sie müssen 3 Jahre vorher wissen, was in 3 Jahren dann eventuell funktioniert. Mhm. Das ist der riesige Unterschied zum Journalismus. Ne? Also es ist eine ganz andere Langlebigkeit und das macht auch den Unterschied zum Journalismus. Ich klopfe ein Thema teilweise monatelang ab. Ich verwerfe auch übrigens vieles, weil in dieser monatelangen Hinterfragung kommen dann doch irgendwie empor, ob das funktionieren wird oder nicht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das hat zu tun mit Bauchgefühl, das hat übrigens auch zu tun mit einer Zeitgeiststimmung, dass man in der Lage ist, Zeitgeist aufzunehmen, dass man ein Gespür kriegt für Zeitgeist. Das hat zu tun, wie man liest, welche Literatur man liest. Man kann unheimlich oft an literarischen Entwicklungen vorneweg absehen, in welche Richtungen der Film auch wandert. Wo man das ganz toll sehen konnte, war Uwe Tellkamp, Der Turm, riesiger Bestseller mit über 1 Million verkaufter Auflage. Ist deshalb so hoch verkauft gewesen, nicht nur, weil es ein tolles Buch ist. Es war die allererste Introspektion in die bürgerliche Welt der DDR. Es war eine Welt, die wir überhaupt überhaupt nicht kannten bei uns. Und ich habe 4 Jahre später den Film zum genauso großen Erfolg gebracht. Wir hatten rekordmäßig 7,6 Millionen Zuschauer für eine Literaturverfilmung, was geradezu sensationell ist. Aber die Literatur macht oftmals Schritte vorneweg. Ne? Es gibt viele, ich nehme jetzt mal Crusoe von Lutz Seiler, was ich jetzt gekauft habe, was so eine Eskapismusgeschichte ist aus der DDR. Also ich glaube, dass die ganze DDR-Geschichte im Moment sich in den nächsten Jahren unglaublich verfeinert zeigen wird. Oder allerbestes Beispiel, das wunderbare Buch Landgericht von Ursula Kreschel, was wir jetzt gerade verfilmen fürs ZDF. Das habe ich vor 4 Jahren gekauft. Also noch bevor sie den Buchpreis bekommen hat, haben wir es gekauft. Wird übrigens auch in Mainz und in Kuba gedreht werden. Aber das Buch ist nochmal eine völlig andere Sicht auf Drittes Reich, auf Rückkehr aus dem Dritten Reich, auf Flucht aus dem Dritten Reich. Es ist eine unglaubliche Familiengeschichte, die sie zusammengesetzt hat. Sie hat es aber fast schon journalistisch akribisch beschrieben. Es ist ein Buch, das ich großartig finde. Aber da hat die Literatur uns neue Formen der Vergangenheitsbewältigung, Auseinandersetzung vor 4, 5 Jahren vorgelebt, die wir jetzt quasi in einem Film umsetzen. Und meistens liegt man dann richtig. Also das ist ein Bereich, wo ich mich relativ sicher fühle. Bin total überzeugt, so wie bei Tell kam der Turm, dass auch Ursula Kreschels Landgericht beim ZDF nächstes Jahr ein großer Erfolg wird.
Nico Hofmann, Sie sind geboren 1959 in Heidelberg und stammen aus einem journalistischen Elternhaus. Sie haben das schon angedeutet. Ihre Mutter schrieb für die FAZ, für den Wirtschaftsteil. Ihr Vater leitete das Bonner Büro der Ludwigshafener Rheinpfalz. Wie politisch sind Sie aufgewachsen?
Ich bin extrem politisch aufgewachsen, weil mein Vater sehr eng nicht nur an der Landespolitik dran war, sondern auch an der Bundespolitik. Er war, kann man wirklich sagen, Weggefährte von Helmut Kohl. Mein Vater ist eigentlich überzeugter Sozialdemokrat gewesen, war großer Bewunderer Willy Brandts, war auch dabei bei dem berühmten Kniefall in Warschau von Brandt, hat Brandt für die Aussöhnung gerade mit Polen verehrt, kann man sagen, war aber dann auch ein glühender Verehrer von Kohls Europapolitik. Ne? Und die beiden haben sehr, sehr viel politisch gemeinsam. Ich würde sagen, es gibt wenige Politiker, die mein Vater wirklich so, kann man fast nur sagen, verinnerlicht hat wie Helmut Kohl. Aber es ist ein politischer Haushalt gewesen, extrem, klar, weil meine Mutter die ganze Wirtschaftspresse im Rhein-Neckar-Raum inne hatte für die FAZ. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter über die riesigen Entlassungswellen an der Saar in der Stahlindustrie geschrieben hat. Wenn Sie so wollen, ist bei uns jeden Mittag, wenn meine Eltern, mein Vater kam von der Rheinpfalz rüber, das Mittagessen fand nur themenspezifisch statt. Es wurde quasi von 12 bis 14 Uhr, das war quasi eine Redaktionskonferenz. Meine Mutter hat dann beigesteuert, was in der Wirtschaft war. Mein Vater hat beigesteuert, was in der Politik war. Und so bin ich aufgewachsen. Es war jeden Tag so, inklusive Urlaub. Vielleicht kommt daher auch meine Getriebenheit, weil es gab irgendwie nie einen Ruhemoment. Ich weiß noch, als der Guillaume-Skandal damals war, der Spionageskandal, haben wir unseren Hollandurlaub abgebrochen und so weiter. Also so verlief mein Leben. Also ich bin extrem politisch aufgewachsen.
Ich habe über Sie gelesen, Hofmann arbeitet sich systematisch an Schlüsselereignissen der deutschen Geschichte ab. Hängt das damit zusammen, das Faible für historische Stoffe, also für zeithistorische?
Ja, das kann durchaus sein. Aber ich frage mich auch immer, warum ich das so entdeckt habe. Man fragt sich ja wirklich, warum niemand außer mir diese riesigen Themenbereiche wie Dresden, die Flucht, das sind alles Filme von uns. Ne? Ich nehme jetzt mal Dresden, Flucht, Luftbrücke, unsere Mitte, unsere Ferien, Gutenberg, Wolf auch. Also ich frage mich ja immer, warum macht es dann auch niemand? Ne? Das ist so irgendwie auch ein bisschen absurd. Also warum ist es auch so ein Riesenthema, unsere Mitte, unsere Feder, einfach zu sagen, was ist das Kriegserlebnis eigentlich gewesen und was haben die da erlebt und was hat es mit dieser Generation gemacht? Also man fragt sich ja schon, warum das Jahr 2013 angesteuert werden muss, damit so ein Film auch plötzlich so eine Welle, ne? Also das Interessante ist nicht, dass der Film irgendwie läuft, sondern dass der Film eine Welle, das war ja kontrovers ohne Ende, weltweit kontrovers ohne Ende, aber das ist ein deutsches Fernsehspiel im Jahr 2013, also wenn wir jetzt sagen würden, es ist 20 Jahre davor, aber nein, es ist 2013, muss so ein Film plötzlich her, um so eine Welle von Diskussionen zu entfachen. Das frage ich mich manchmal schon, warum das so lange gedauert hat auch.
Unsere Mütter, unsere Väter gehen wir später nochmal im Einzelnen genauer ein. Ich möchte nochmal auf Ihre Biografie zurückkommen. Sie sind dann in Mannheim aufs Gymnasium gegangen und wurden Schülersprecher. Und ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die Queen bei ihrem Deutschlandbesuch jetzt in Frankfurt dem Frankfurter Oberbürgermeister gestellt hat. Warum wurden Sie gewählt?
Hat sie das gefragt?
Das hat sie gefragt.
Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil das waren ja wirkliche Wahlkämpfe. Also man stellt sich ja nicht vor, dass das irgendwie damals, SMV war ja damals eine extrem politische Veranstaltung. Wir waren wir waren die Nachgeneration der sogenannten APO-Studenten. Und bei uns gab es noch einen kommunistischen Schülerbund. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, der war auch aktiv. Es gab alle Gruppierungen der Politik in der Schülermitverwaltung auch. Durch Wahlkampf. Also das war ein richtig hart geführter Wahlkampf. Man trat dann da vor, das Smolgymnasium hat 1000 Schüler gehabt. Man trat dann da in der Aula auf. Aber das war nicht einfach. Also es war hart verdient durch alle möglichen Wahlkämpfe.
Als Sie Abitur gemacht haben, war das die Zeit des sogenannten Deutschen Herbstes, also Mogadischu und die Selbstmorde in Starnheim. Und damals ist die Situation an Ihrer Schule eskaliert. Was ist da passiert?
Die Situation ist eskaliert, weil wir, das gehört zu dem Thema, was wir gerade hatten, wir waren extrem politisiert. Es war eine Zeit der inneren Unruhe, übrigens auch eines unglaublichen Vertrauensverlustes in den Staat. Es wurde ja alles in Frage gestellt. Es war die Zeit der radikalen Erlasse. Es war die Zeit von Filbinger, der sich dann für sein Marine-Prozessverfahren nochmal stellen musste. Wir hatten noch Biologielehrer, die 65 waren, die kurz vor der Pension noch Rassenlehre des Dritten Reiches kopiert hatten, ernsthaft, ja, mit Spiritusdruckern. Das gab es damals, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also in der Zeit sind wir groß geworden, dann kam Stammheim. Und ich erinnere mich noch, das kam die Nachricht von den Selbstmorden und ich war nicht nur Schulsprecher, ich war auch noch Klassensprecher und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt wirklich den Unterricht unterbrechen, wir hatten gerade sinnigerweise Deutschgeschichte Doppelkurs und haben dann wirklich den Günter Erbacher, unseren Deutschlehrer, dazu gebracht, dieses Thema jetzt zu behandeln. Es war übrigens ein sehr guter Lehrer, das war jetzt nur genau die Gegenposition. Ne? Aber wir haben da mehrere Generationen von Lehrern noch in der Schule gehabt und es war eine extrem unruhige Zeit.
Als Sie Abitur gemacht haben, habe ich den Eindruck, war Ihr Direktor ganz froh, dass er Sie los war, oder?
Ja, ich glaube, das war gemischt. Also der hat mich ja irgendwie sehr gemocht, ich ihn auch. Aber wir haben uns dann wirklich getrennt, weil er war eine sehr autoritäre Persönlichkeit auch. Und was er dann gemacht hat, das habe ich ihm dann wiederum nicht verziehen. Ich habe ihn verstanden, ich habe trotzdem nicht verziehen. Ich bin in der Kirche auch sehr aktiv. Ich habe so einen Schlussgottesdienst gemacht, übrigens auch mit Hunderten von Schülern dabei und habe nochmal das Klima der Schule beschrieben. Das hat dann, glaube ich, das fast zum Überlaufen gebracht. Und er hat mir dann in der Tat sämtliche Anerkennungen für Schülersprecher SMV und das wurde mir alles aberkannt. Also war quasi wie, wenn Angela Merkel keine Orden mehr verteilt. Und das habe ich ihm wirklich übel genommen. Meine letzte Geschichte mit ihm war, da saß er in seinem Büro, was es heute noch gibt. Und damals war die ganze Wiese vor dem Mollgymnasium noch unbebaut und er zeigte über die Wiese und sagt, sehen Sie, Herr Hoffmann, Sie können sich das vorstellen, dieses ganze Gras hier haben Sie verbrannt. Es war quasi hektarweise bis zum nächsten Krankenhaus, da konnte man quasi 20 Minuten über Gras laufen. Und das waren seine letzten Worte des Abschieds und das fand ich natürlich nach allem, was ich auch versucht habe an der Schule zu bewegen. Natürlich ist man in der Pubertät, natürlich ist man irgendwie sehr aggressiv, das gebe ich gerne zu. Aber ich fand den Schlussakt der Schule fand ich nicht in Ordnung. Ich habe jetzt Versöhnung gefeiert vor einem halben Jahr, weil mich der neue Direktor nach 38 Jahren oder irgendwas eingeladen hat und mich also quasi wieder ins Smolgymnasium aufgenommen hat.
Ich finde es schwierig für einen Jugendlichen, wenn man in einem so politisch korrekten Haushalt aufwächst, wie Sie das geschildert haben, sich abzugrenzen. Man muss ja auch ein bisschen gegen die Eltern gehen, ja. Und gerade in einem bürgerlichen Haushalt mit, ich sage das jetzt mal und meine es nicht so, mit Gutmenschen ist das ja vielleicht ein bisschen schwierig. War diese politische Renitenz, die Sie an der Schule unter Beweis gestellt haben, war das auch eine Abgrenzung?
Das war sicherlich eine Abgrenzung, aber die ist auch relativ leicht gefallen, weil meine Eltern waren ja jetzt nicht Gutmenschen. Also die Schwierigkeit in der Beziehung meiner Eltern gipfelte ja in einer Scheidung. Mhm. Ich fand die Scheidung problematisch. Ich fand auch die Art und Weise, wie die Scheidung vor den Kindern ablief, problematisch. Das kann man im Nachhinein, ich habe glaube ich 20 Jahre mit meiner Mutter gebraucht, um das irgendwo in eine gute, versöhnlich waren wir immer miteinander, aber ich sag mal in eine gute, offene, ehrliche Auseinandersetzung nochmal zu bringen. Auch mit Verständnis für meine Mutter, weil man muss mal sehen, das war 1972 die Scheidung. Das war eine Zeit, wo eine alleinstehende Frau, alleinerziehend mit zwei Kindern in diesem bürgerlichen Quartier Lindenhof in Mannheim, das war Outcast. Ja, das war also in der damaligen Zeit, war das quasi ganz schlimm. Das war so. Und dann noch berufstätig, das kam ja noch dazu. Also Berufstätigkeit und zwei Kinder und das war für die bürgerliche Welt auf dem Lindenhof, war das quasi ganz, ganz übel. Da ist meiner Oma sehr viel zu verdanken, die im gleichen Haus lebte. Aber ich konnte mich deshalb gut abgrenzen, musste mich auch gut abgrenzen, weil die ganze familiäre Situation so schwierig war. Und ich bin relativ früh eigene Wege gegangen, weil anders, es ist bei Scheidungskindern ganz oft, anders überleben sie das sonst gar nicht, ne? Weil sie werden ja da reingeworfen in einen Hexenkessel von ständiger Emotion. Da findet sofort dann eine Abgrenzung auch statt, sonst gehen sie da unter. Kann Ihnen jedes Scheidungskind wahrscheinlich sagen. Also ich bin da, glaube ich, sehr früh, sehr schnell erwachsen geworden.
Sie haben eine interessante Art der Verarbeitung gefunden, was diese Scheidung betrifft. Und zwar haben Sie mit 18 Jahren diese Scheidung verfilmt, nachgestellt mit Schauspielern vom Mannheimer Nationaltheater. Wie haben denn da Ihre Eltern darauf reagiert? Das haben Sie auch, den Film haben Sie auch vorgeführt.
Ja, das ist so eine Form, kann man wirklich sagen, der Therapie. Die haben da relativ klug drauf reagiert. Am Anfang waren sie, glaube ich, eher schockiert, auch über den Film. Weil der Film hat natürlich eine Botschaft, eine klare Heftigkeit.
Nämlich?
Ja, die Einsamkeit, ne? Dieser, der hieß auch noch sinnigerweise Treibsand, aber der Junge, der da dargestellt wurde, das war schon denen natürlich klar, dass das so alter Ego zu mir war, ne? Das ist garantiert für Eltern nicht jetzt unbedingt einfach, das anzuschauen. Ich war ja älter dann schon, die Scheidung war ja 72, der Film war ja 77, es war ja 5 Jahre dazwischen, aber ich wollte die wahrscheinlich zwingen, sich da nochmal reinzuschauen. Das war aber auch der Beginn einer unglaublich langen Familienauseinandersetzung, die ich im Nachhinein als extrem notwendig empfand. Ne?
Schauen wir auf die berufliche Laufbahn. Sie haben ein Volontariat bei Mannheimer Morgen gemacht zunächst, also das ging dann in die journalistische Richtung. Aber dann sind Sie doch ganz schnell zum Film. Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, auch schon als Kind mit 7 oder 8 Jahren eine Kamera gehabt. Sie sind dann an die Filmhochschule in München, haben gleichzeitig bei den Filmtagen in Mannheim mitgearbeitet, haben eine Abschlussarbeit abgeliefert, die im Fernsehen auch ausgestrahlt wurde. Und als besondere Begegnung in dieser Zeit nennen Sie die mit Dieter Dorn in München, Intendant der Kammerspiele. Warum war diese Begegnung besonders?
Ja, die Begegnung war besonders, weil der Peter Stolzenberg, der damals Intendant war in Heidelberg, ein guter Freund meiner Mutter, hatte den Wunsch, einfach nochmal Schauspielerfahrung zu vertiefen. Und an der Filmhochschule lernen sie alles Mögliche, aber sie lernen dann nicht wirklich ausgiebig die Schauspielerfahrung. Das findet da nur in Workshops statt, aber nicht über Wochen und Monate. Und der Peter Stolzenberg hat mir damals eine sehr, sehr lange Regiehospitanz an den Münchner Kammerspielen verschafft, nämlich eben bei Dieter Dorn, bei dem Merlin-Projekt vom Tancred d'Ost. Das ging wirklich über Wochen und Monate. Und es war für mich, kann man wirklich sagen, eine Offenbarung, weil ich über Wochen bei diesen Probenprozessen tagelang sitzen konnte und stundenlang zuschauen konnte. Und das hat mich massiv geprägt. Also wieder mit diesen wunderbaren Peter Lühr, damals noch Ignaz Kirschner, der alte Beusen, also waren die großen Leute der Kammerspiele, viele von ihnen leider tot. Aber die Art und Weise, wie der Don geprobt hat, wie der mit Text umgegangen ist, also es war ein monatelanges Deluxe-Seminar, was mich wirklich nochmal massiv geprägt hat. Es gibt zwei Erfahrungen. Das eine ist Dieter Don, das andere ist wirklich die Zusammenarbeit mit Götz George. Also Götz George war die andere wichtige,
das kam später,
ne? Weil ich habe mit Götz 8 oder 9 Filme gemacht, ich kann es gar nicht mehr zählen. Aber Götz war für mich auch so nach Dieter Dorn 10 Jahre später so ein brachiales, elementares Erlebnis, wie man überhaupt mit Schauspiel umgeht, also choreografisch, wie man sich emotional im Raum bewegt, diese komplette Angstfreiheit, die Götz hat. Also das sind die beiden Männer, kann man wirklich sagen, so in meinem Leben auf der künstlerischen Seite, die mich wirklich sehr, sehr beeinflusst.
1994 haben Sie dann die Regie verlassen und sind ins Produzentenfach übergewechselt. Und wir müssen an dieser Stelle noch mal ein bisschen auf unsere Mütter, unsere Väter eingehen von 2011. 3 Teiler im ZDF, Sie haben es gesagt, in über 100 Länder verkauft, schildert den Krieg im Osten aus der Sicht junger Menschen. Der Film hat enorme Reaktionen hervorgerufen. In Polen wurden sie beschimpft von der Presse. Ehemalige Partisanen haben gegen sie prozessiert wegen angeblich falscher Darstellung in diesem Film. Auch in den USA konnte man lesen in Kritiken 5 Stunden deutsches Selbstmitleid. Aber insgesamt war das ein Riesenerfolg. Ihnen ging es um die persönlichen Schicksale junger Menschen in dieser Kriegszeit und da haben Sie auch Erfahrungen Ihrer Eltern mitverarbeitet. Ihre Mutter war damals führergläubig und Ihr Vater war Soldat an der Ostfront und muss ganz schreckliche Sachen erlebt haben. Nun können Sie mit Einzelschicksalen irgendwie alles beweisen, aber was ließ sich in diesem Fall an Einzelschicksalen ausdeuten?
da könnten wir jetzt eine ganze Sendung drüber machen. Also die Arbeit an unserem Mit unserer Feder ging ja 5 Jahre lang. Und es ist übrigens nicht nur das Schicksal meiner Eltern drin, dramaturgisch reingebaut. Es sind unglaublich viele Recherchen. Das gilt übrigens auch für die Situation in Polen zum Thema Antisemitismus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da alles frei erfunden haben, überhaupt nicht. Das ist mittlerweile auch historisch mehrfach belegt, dass da auch die polnische Seite bei allem Verständnis nicht überall recht hat. Das Entscheidende bei dem Film war, zu zeigen, was der Krieg damals mit dieser Generation gemacht hat. Weil meine These ist ja, da stimme ich sehr überein mit Götz Ali, den ich sehr bewundere für seine Arbeit, dass es in dieser Generation meiner Eltern so eine Art von emotionaler Vereisung gibt, über diese Kriegserlebnisse wirklich nicht en Detail zu sprechen. Es ist ja auch der Verdienst von dem Film, also bis hin, dass an dieser sogenannten Vermisstenstelle des Bundes, also Zehntausende von deutschen Bürgern in der Nachfolge von dem Film monatlich anfragen, um quasi die Hintergründe des Verbleibens ihrer Väter und Großväter rauszukriegen. Also der Film hat ja eine enorme Wucht gehabt in der Familienauseinandersetzung. Ich habe 2 Wochen später, ich mache jetzt keine Erfindung, sitze ich im Brenners Park Hotel in Baden-Baden und ich mache jetzt keine Erfindung und neben mir, ich habe einen Termin beim Südwestfunk gehabt und wartete auf Martina Zöllner und neben mir war ein junger Mann, also nicht jung, sondern im Alter von mir, 55, mit seinem 85-jährigen Vater und es ging um nichts anderes als um den Film. Es war völlig absurd, neben mir spielte sich genau das ab, was offen gestanden in Millionen deutscher Familien nach der Ausstrahlung von dem Film passiert ist. Und das war durchaus der Wunsch und Wille, also wirklich zu sagen, kann man 2, 3, 4, 5 Lebensläufe, übrigens auch einen jüdischen Lebenslauf, in dieser Zeit zwischen 41 und 45 erzählen, mit dem, was dann wirklich real passiert ist. Also die Figur, die der Volker Bruch spielt, ist in der Tat mein Vater. Ich habe eine Bruderfigur erfunden, die dann quasi zum kompletten Täter wird, weil ich wollte ja auch zeigen, dass es Menschen gibt, die in diesem System dann wirklich komplett funktioniert haben. Mhm. Ohne Wenn und Aber, kann man wirklich sagen, schießwütig, ohne jede Moral zum Schluss in diesen Krieg gegangen sind, also bis zur Selbstverleumdung, das aber mitgemacht haben. Und darin liegt auch, wie ich finde, die moralische Berechtigung von dem Film, weil ich verkläre gar nichts. Also ich kann immer noch ganz schwer mit Kritiken leben, die dann behaupten, A, Selbstmitleid, B, es würde verklärt. Also in dem Film wird überhaupt nichts verklärt. Sie sehen in der 5. Minute die Erschießung eines jungen polnischen jüdischen Mädchens durch einen SS-Offizier. Also Sie sehen Verbrechen der Wehrmacht etwa 7-mal in dem Film. Also mir ist unerklärlich, wie man sagen kann, das verklärt sich hier irgendwas. Übrigens auch nicht in der Wirkung auf die Zuschauer. Die Zuschauer haben ja nicht nach dem Film reagiert, zu sagen, ja, die Zeit war wirklich ganz schlimm und ihr tut uns ja unheimlich leid. Da ist genau das Gegenteil passiert. Also in Familien ging zum ersten Mal eine aggressive Debatte los, zu sagen, so, du bist jetzt 90 und wieso sitzen wir hier im Jahr 2013, du bist 90 Jahre alt, kurz vor deinem Tod und redest jetzt zum allerersten Mal über den Krieg. Das, so war es ja. Ne?
Nun sagt gerade dieser von Ihnen zitierte Historiker Götz Ali, dieses Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen Menschen aus dieser Generation, das hat auch einen Sinn gehabt. Das war ja ein großes Thema, auch in der 68er-Generation, das Verleugnen der Vergangenheit. Aber Götz Ali sagt nun, das hat auch einen Sinn gehabt, weil ohne diese Art der Verdrängung hätten wir den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geschafft. Warum muss das jetzt raus? Warum muss diese Vereisung, musste die 2011 abgeschmolzen werden?
Ich stimme dem Götz Ali komplett zu, ne, weil da hat er recht, weil es ist ja, da sind wir auch einer Meinung, weil es ist ein Schutzmantel, das ist eine Art von Schutzfunktion, das ist eine Art von Umhüllung. Übrigens auch, ich bin auch der Meinung, dass die ganze Wunderwelt des Wirtschaftsaufbaus eine Umhüllung auch war, also weil wir wirklich in diesen unglaublichen Kommerz und in diese unglaubliche Wirtschaftsblüte und ich sehe das an den Familienfotos bei uns, also wie unser Wohnzimmer in dieser Zeit immer reicher wurde. Ja, zuerst stand gar nichts drin, dann gab es Elfenbeintelefon, dann gab es die Couch, aber unter welchem Opfer immer wieder, ne? Das ist Opfer der Verdrängung, das ist wirklich meine These. Und interessant ist ja, dass es wirklich Jahrzehnte dauert. Nehmen Sie Amerika, wie lange hat das jetzt gedauert? Ich rede mal nicht nur über gleichberechtigte Eheschließung, ja? Ich rede mal auch über Umgang für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Also ich kann da relativ gut auch drüber reden, weil meine Patentante Schwarze war. Die war Stars and Stripes, Reporterin, damals in Mannheim. Die ist quasi mit dem Militär in Mannheim stationiert gewesen. Mhm. Ich bin teilweise bei ihr aufgewachsen. Die war vom Mississippi Delta, pechschwarz. Ihr Mann war weißer, BASF-Aniliner, Chemiker. Ich bin bei ihr in Pasadena aufgewachsen. Ich habe am eigenen Leib mit ihr erlebt, wie die Frau, obwohl sie einen unheimlichen Bildungsgrad als Künstlerin hatte, wir reden jetzt von 1972, 1974, wie die Frau behandelt worden ist. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ich will nur auf den Punkt, es dauert manchmal Jahrzehnte, bis gewisse enorm verstockte emotionale Zustände in einem Land plötzlich wieder aufbrechen. Ne? Und anders kann man die Wirkung von unserer Mütter, unserer Väter gar nicht erklären. Da war so viel unterdrückt und so viel angestaut. Anders sind diese unglaublichen Wirkungen, die der Film emotional erzeugt hat. Auch in der Gegenreaktion. Ne? Das ist ja nicht nur, dass es alle toll fanden. Auch in der Gegenreaktion gab es ja dann die Abwehr zu sagen, das darf man nicht und es ist besser, es wird niemals emotionalisiert. Es gibt ja richtige Gegner von mir, die der Meinung sind, dass dieses Emotionalisieren also quasi die falsche Therapie ist, wenn man so will. Ich bin natürlich da nicht der Meinung. Also ich glaube, dass manche Dinge wirklich Jahrzehnte brauchen. Manche brauchen 50 Jahre.
Jetzt haben Sie eben geschildert, wie Vater und Sohn am Nebentisch im Hotel reagiert haben auf diesen Film. Und ihre Eltern, die zum Teil drin verarbeitet wurden?
Ja, zu meiner Überraschung sehr klug. Also meine Mutter natürlich ohnehin sehr klug, weil sie seit Jahrzehnten sich selbst mit dem Thema und mit mir auseinandersetzt. Das haben wir mal begonnen vor 20 Jahren. Also meine Mutter hat mir damals auch diese ganzen sogenannten ihre Hitler-Tagebücher gezeigt in der Zeit, wo sie BDM war. Das ist hochinteressant. Also auch zu sehen, dass das gottgleich war. Meine Mutter hat Hitler verehrt wie den lieben Gott. Meine Mutter hat zwischen 45, wenn sie die Tagebucheinträge lesen, schreibt er bis heute Tagebuch. Meine Mutter hat von 45 bis 47 bis 48 überhaupt gebraucht, um zu akzeptieren, dass der nimmer da war. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also da war eine Riesenhilfe Theater, Kunst, Kultur, auch mit dem Freiheitsbegriff, was Theater bei meiner Mutter plötzlich als neue Welt geöffnet hat, gerade in Mannheim, ne, wo damals Kurt Jürgens auftrat und andere. Und mein Vater hat ganz toll reagiert, der ist ja 90 und der hat geschaut mit den Kindern meiner Schwester. Also haben quasi geschaut meine Nichten zwischen 13 und 18 mittlerweile, drei Kinder meiner Schwester, meine Schwester selbst, die im ähnlichen Alter ist wie ich und mein Vater. Und mein Vater hat wirklich als 90-jähriger Mann drei Abende mit meinen Nichten sich diesen Film angeschaut und es hat dann auch wieder einen Rattenschwanz an Wirkung in der Familie, in der Schule, meine Nichten haben in der Schule dann drüber gesprochen. Aber Gott sei Dank war es eine unglaublich offene Auseinandersetzung. Also ich war da auch stolz,
das heißt?
Ne? Ja, dass er ganz, ganz offen über sich tagelang erzählt hat. Also was er wirklich...
Also
ja,
ist was aufgebrochen.
Da ist was aufgebrochen, ganz klar. Da ist wirklich was aufgebrochen.
Nico Hoffmann, wir haben über Ihre Vorliebe für historische Stoffe im Fernsehen gesprochen und das, was Sie jetzt in Worms machen, das ist ja, wenn man so will, auch ein historischer Stoff, aber erheblich älter. Das Nibelungenlied. Sie sind seit diesem Jahr Intendant der Nibelungenfestspiele in Worms. Und die Thematik in diesem Nibelungenlied, die ist nun wieder ganz aktuell. Es geht um Gier, Macht, Liebe und Gewalt. Aber warum hat der Workaholic Nico Hoffmann jetzt auch noch diesen Job angenommen?
Ja, offensichtlich frage ich mich das auch, ja, wenn ich jetzt heute hier sitze. Ich habe das angenommen, weil Michael Kissel als Wormser OB mich wirklich drei Jahre stalkermäßig verfolgt hat, bis ich dann irgendwie nachgegeben habe. Ich habe so eine Energie eines OBs überhaupt noch nie erlebt wie Michael Kissel. Und ich habe es dann eigentlich nur gemacht, weil ich habe zu Michael Kissel gesagt, es geht nur in einem Triumvirat, wenn ich einen tollen Schreiber finde, der das Stück macht. Das war Albert Ostermeier dann, auf den ich sehr, sehr große Stücke halte und den sehr wertschätze. Und Thomas Schad als künstlerischer Leiter, als diesem Jahr auch als Regisseur. Ich habe gesagt, wenn er sich das vorstellen kann, dass da so ein Triumvirat entsteht, was jetzt mal drei Jahre probiert, der Vertrag läuft ganz klar drei Jahre, habe ich zu ihm gesagt, das probiere ich jetzt gerne mal. Ich bin auch gerne in der Region. Ich finde es übrigens auch ein tolles Festival, was sie da hingestellt haben. Ich habe eine riesige Achtung vor Dieter Wedel, was er da in den 13 Jahren aufgebaut hat. Und dann hat er mich wirklich irgendwann überredet gehabt. Da geht es auch wirklich überhaupt nicht um Geld. Das brauche ich jetzt in dem Fall gar nicht. Da geht es jetzt wirklich um Ruhm und Ehre für die Stadt. So wie gesagt, man kriegt da was Tolles hin. Wenn es was Tolles wird, hat Worms, ich will jetzt nicht irgendwie pathetisch werden, aber man kann aus Worms, kann man wirklich so ein kleines Salzburg machen, weil Worms hat diese Magie vom Heilshof, es hat diesen tollen Platz vom Dom. Und ich glaube, wir werden in diesem Jahr auch beweisen, was der Albert Ostermeier in den Nebenreihen macht. Also welche mega tollen Leute und Prominenz wir in die Nebenreihen bekommen haben.
Hannelore Elsner kommt.
Nicht nur sie, es ist wirklich nur, ja, Hannelore kommt und es kommen aber in jedem kleinen Event, den der Albert da jetzt noch gestaltet, wirklich tolle, tolle Leute. Man kriegt da so eine Art von Vorahnung, was man aus Worms eventuell in den nächsten Jahren auch bauen kann, wenn es einigermaßen jetzt auch beim Publikum übrigens funktioniert.
13 Jahre lang hat Dieter Wedel den Job gemacht und die Festspiele quasi aus dem Boden gestampft. Künstlerisch hat er, würde ich sagen, auf eine Art Volkstheater gesetzt. Also das war immer sehr, sehr saftig. Es gab Tiere, es wurde viel gefahren, geritten und so weiter. Schauspieler waren solche, die uns und Dieter Wedel aus dem Fernsehen vertraut und verbunden waren. Und Sie setzen nun auf Schauspieler vorwiegend mit Bühnenerfahrung, Katrin Striebeck zum Beispiel oder Judith Rosmeier aus Wien und München. Und Sie betonen immer wieder künstlerische Qualität als wichtigen Faktor. Warum das?
Ja, weil ich glaube, dass es nur so funktioniert. Also das ist ja auch eine Erkenntnis jetzt aus dem Fernsehbereich. Sie kriegen in der Tat die größten Quoten, wenn es qualitativ stimmt. Das geht nicht immer um die Namen. Nehmen Sie unsere Mütter, unsere Väter. Ist überhaupt niemand drin, den Sie kannten. Es sind alles junge Leute gewesen. Auch Tom Schilling, das war noch besetzt vor seiner großen Karriere, die er dann gemacht hat. Er hat die Karriere auch mit unsere Mütter, unsere Väter gemacht. Es geht um die Qualität der Sache. Und ich hätte auch weder Ostermeier, der ja irgendwo steht, der hat ja einen Rang und Namen in der Münchner Theaterszene, seine Stoffe werden am Resi in München gespielt. Ich habe viele Inszenierungen von ihm gesehen, nicht nur dort. Er ist ein deutschlandweit verkaufter Literat und Lyriker. Thomas Schad steht für seine ganz eigene kreative Arbeit. Sie kriegen also Leute gar nicht an Bord, wenn nicht klar ist, dass das Ganze qualitativ ablaufen muss. Ne? Und ich habe auch gar keine Berührungsängste mit dem, was der Dieter gemacht hat. Also der Dieter hat garantiert in den ganzen Jahren auch eine bestimmte Art entwickelt, die dann auf dieser großen Bühne, die ja schwierig zu bespielen ist, zunächst auch mal beim Publikum funktioniert hat. Und wir werden hier jetzt auch durchaus einen Austausch im Publikum erleben. Wir werden erleben, dass auch Leute aus dem hochgebildeten Theaterbereich, wir haben hier eine hochgebildete Theaterkultur, ich nenne mal jetzt Mainz, Frankfurt, Heidelberg, Mannheim. Ich beziehe mich auch mal ganz stark auf Mainz. Wir haben hier eine hochentwickelte Theaterkultur und ich wünsche mir natürlich, dass diese Leute auch jetzt mal nach Worms kommen. Und das werden wir jetzt sehen. Das ist die große Gretchenfrage, ob dieser sogenannte Publikumsaustausch funktioniert.
Bei der Vorstellung der Schauspieler konnten Sie eine Frage nicht mehr hören, nämlich, was sagen Sie der Wormser Hausfrau, wenn die Lottofee nicht mehr mitspielt?
Das habe ich gesagt.
Werden die Zuschauer unterschätzt?
Ja, die Zuschauer werden da genauso unterschätzt, wie was wir vor einer Stunde über das deutsche Fernsehpublikum geredet haben. Ja, sie werden unterschätzt, natürlich. Und wir werden sie ja sehen. Man muss aber auch mal dazu sagen, die Wormser Festspiele haben ja vor ein paar Jahren Regiegrößen wie Karin Bayer gehabt. Ne? Ja, ja, einmal. Aber es gab ja hier, auch wenn Sie mal die ganzen Jahre durchgehen, es gab ja immer wieder auch die Zeit, wo Mario Adorf da war. Also das Ganze hat ja schon auch eine Anmutung nach Qualität immer schon gehabt. Und da kehrt er vielleicht jetzt wieder. Na, zurück kann man nicht sagen. Also wir kehren vielleicht jetzt sogar noch radikaler in diese Theaterqualität nochmal ein.
Es gibt einen Weltstar im Team und das ist ausgerechnet der Bühnenbildner Alexander Denitsch, ein Serbe.
Ja.
Er hat im letzten Jahr für das Bühnenbild von Richard Wagners Ring des Nibelungen in Bayreuth den Deutschen Theaterpreis Faust bekommen. Nach meinem Eindruck hat dieses Bühnenbild diese Ringinszenierung ja mehr als geprägt, sondern eigentlich schon ein bisschen gerettet. Wie haben Sie den bekommen? Worms ist eher eine kleine Arbeit für ihn.
Ja, aber der war schlichtweg begeistert von der Energie vom Albert, vom Thomas und von mir. Das war jetzt übrigens gar kein großer, langer Weg. Der wollte das dann. Der war da irgendwie begeistert und angezündet. Und ich liebe ihn auch deshalb, weil er die wunderbaren Filme von Emir Kusturica ausgestattet hat. Mehrfacher Cannes-Gewinner. Ja, also ist einer der großen, großen jugoslawischen Filmregisseure. Und mir gefällt die Energie von dem wunderbar. Kommt natürlich auch aus diesem filmischen Bereich. Und was er da jetzt auch als Bühnenbild hingebaut hat, das wird begeistern, weil das ist hier A und O. Ne? Weil diese große Bühne zunächst mal ohne Licht, wir können ja erst Licht machen, wenn quasi ab 22 Uhr dunkel wird. Also das prägende Ding ist das Bühnenbild dann, was die ganze Ästhetik hier ausmacht. Mhm. Und er hat sich auf eine ganz großartige, wunderbare Weise eingebracht mit einer Energie, also die noch über mir liegt. Das hängt aber zusammen, dass sie natürlich alle merken, wer tritt jetzt hier wirklich an. Und ich bin auch überzeugt, dass ich nächstes Jahr überhaupt kein Problem mehr haben werde, die Crème de la Crème der deutschen Schauspieler hierher zu bekommen, was in diesem Jahr auch schon ist. In diesem Jahr hat es noch ein bisschen gedauert, die Überzeugungsarbeit. Im nächsten Jahr, glaube ich, werden die sich freiwillig machen.
Ansatz zum Bühnenbild noch. Alexander Denitsch hat einen Entwurf vorgelegt mit einer Ost-West-Thematik. Also es wird zwei Gefechtstürme geben, die für diese Pole der Burgunder und am Hof von Etzel stehen.
Ja.
Sie haben immer wieder gesagt, in Worms muss der erste Schuss sitzen. Woran sieht man, dass der sitzt? Die Quote wird auf alle Fälle stimmen.
Naja, das sehen Sie natürlich. Das sehen Sie schon an dem Premierenabend an der Reaktion der Zuschauer. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich denke, ich sehe das anhand der Reaktion. Ich sehe das anhand meiner eigenen Wahrnehmung. Ich sehe schlichtweg am Kartenverkauf und ich sehe es an der Presse. Also das können wir dann am Ende der Festspiele, kann ich Ihnen aus den drei Modulen ganz klar ablesen, ob das funktioniert hat oder nicht.
Ne? Was ist, wenn er nicht sitzt?
Ja, wenn er nicht sitzt, ist es erstmal traurig. Ich bin aber niemand, der da aufgibt. Also ich werde meine Konsequenzen dann ziehen. Mir sehr genau überlegen, warum es dann nicht sitzt. Ich bin ja jemand, es gilt immer für den Fernsehbereich. Ich analysiere ja jede Niederlage wesentlich mehr als den Erfolg. Das ist ja klar. Einmal eine Niederlage ist kein Problem. Zweimal die Niederlage mit den gleichen Thematiken ist durchaus ein Problem. Aber die zweite Chance hat es dann. Und wenn nicht, dann trennen wir uns irgendwann wieder. Das ist ganz einfach.